Hallo und willkommen zur neuen Folge des Runners Web Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört. Auch wenn der Titel der Folge schon verrät, dass es heute um etwas geht, das man natürlich eigentlich nicht haben möchte. Es geht um das Thema Arthrose, also eine Gelenkerkrankung. Und um darüber zu sprechen, wie man damit umgeht, wenn man als Läuferin oder Läufer betroffen ist von Arthrose, haben wir uns einen echten Experten gesucht. Das Gespräch mit Dr. Frank Stürer hört ihr also in der heutigen Podcast-Folge, aber noch nicht abschalten. Es geht nämlich in dieser Folge auch darum, wie ihr erst gar keine Arthrose bekommt. Was man dazu schon sehr frühzeitig im Leben tun kann und auch sollte, das erfahrt ihr also auch jetzt und hier im Runner's World Podcast. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und hoffentlich viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass es heute im Runner's World Podcast mal wieder um ein medizinisches Thema geht. Es soll heute um Arthrose gehen, was ja, kann man schon so sagen, fast eine Volkskrankheit ist. Was das aber ganz genau ist, dazu gleich mehr. Und ich freue mich vor allem, dass wir einen kompetenten Experten für das Thema gewinnen konnten, nämlich Dr. Frank Stürer, der mir gerade aus München zugeschaltet ist. Erstmal hallo und willkommen.
Ja, hallo und Dankeschön für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind und uns als Experte zur Verfügung stehen. Denn vor allem der Sportbezug ist uns ja tatsächlich immer sehr wichtig. Sie sind ja nicht nur im Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern insbesondere auch seit 2013 leitender Orthopäde am Olympiastützpunkt in Bayern, haben also ganz, ganz viel mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun. Und das ist für uns natürlich besonders wertvoll zu wissen, wie gehen denn Sportlerinnen und Sportler mit Arthrose um?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie gehen die damit um? In erster Linie geht es eigentlich darum, meine Aufgabe, die Sportler des Olympiastützpunktes, das umfasst letztendlich alle olympischen Sportarten, vom Jugendlichen bis zum Erwachsenensportler eigentlich so weit zu betreuen, dass es gar nicht zum Thema Arthrose kommt.
Mhm. Prävention.
Das ist, glaube ich, das größte Thema, Prävention, die Jugend an den Leistungssport heranzuführen. Und diese tatsächlich natürlich großen Belastungen, die die Sportler haben, so zu steuern, was die Prävention, was das Training, was die Regeneration angeht, damit es gar nicht zu solchen Problemen wie dem Thema Arthrose kommt.
Räumen wir das Feld doch mal von vorne auf. Mhm. Ich glaube, zu Beginn müssen wir es noch mal erklären. Also die meisten, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich wissen, dass Arthrose irgendwie was mit Gelenken zu tun hat. Aber was ist denn Arthrose wirklich ganz genau?
Es gibt für die Arthrose eigentlich nicht nur eine Erklärung oder eine Begrifflichkeit, aber was man allgemein darunter versteht, ist der Verschleiß eines Gelenkes. Mhm. Das heißt, wie kommt es zu dem Verschleiß? Und da fängt es dann an, spannend zu werden. Denn wir können mit Gelenken, die nun mal nicht für die Ewigkeit gebaut sind, wunderbar leben, selbst wenn sie schon einen gewissen Verschleiß haben. Mhm. Von daher, wenn wir über Arthrose sprechen, wird es halt schon mal sehr schwierig. Was behandeln wir oder was ärgert uns? Ja? Die eigentliche Arthrose, das heißt der fortgeschrittene Verschleiß irgendwelcher Gelenkstrukturen, kommt dann in den Fokus, wenn es zu Schmerzen führt, zu irgendwelchen Beschwerden. Mhm. Das heißt, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert oder wehtut. Und dann kommt dieses Thema Arthrose auf uns zu und dann wird es von uns wahrgenommen. Das heißt, der Verschleiß eines Gelenkes, das ist die Arthrose, aber das, was wir merken, ist dann die aktivierte Arthrose, das heißt, wenn sie wehtut. Und dann wird es spannend für uns.
Okay, das heißt, man kann sich das erstmal so in verschiedenen Abstufungen vorstellen. Und Arthrose ist eben nicht immer gleich Arthrose, sondern wenn es nicht so ausgeprägt ist, dann merkt man erstmal gar nichts davon.
Genau, letztendlich ist es so, Arthrose beschreibt einfach erstmal nur den Verschleiß eines Gelenkes. Ja? Mhm. Rein von der Bildgebung, von der Morphologie, das heißt also von dem, was dort wirklich passiert. Allgemein ist am bekanntesten eben der Verschleiß des Gelenkknorpels. Und dann reden wir über Arthrose. Aber Arthrose ist nun mal was sehr Vielfältiges und da wird es dann eben spannend und auch gar nicht so einfach zu erklären. Es kann ein Patient Beschwerden bei einer ganz geringen Arthrose haben, weil das Gelenk entzündet ist. Und es können Patienten eine fortgeschrittene Arthrose haben oder Sportler, und die merken sie gar nicht, weil sie eben nicht in der Entzündung unterwegs sind. Und das ist eben schon genau das, wo es dann schwierig wird, wie behandelt man eine Arthrose, wann und wie und in welchem Stadium, oder wie kann man sie vielleicht vermeiden.
Das heißt, man muss auch noch mal zwischen dem reinen Gelenkverschleiß und der tatsächlichen Entzündung unterscheiden.
Genau, also symptomatisch, dass wir die Arthrose merken, schmerztechnisch, das ist die entzündete Form der Arthrose. Das heißt, da merken wir die Rezeptoren im Gelenk. Wir sind ja mit ganz, ganz vielen Rezeptoren, also mit ganz sensiblen Strukturen ausgestattet, die uns Rückmeldung geben und sagen, ey, da tut was weh, und der Körper gibt Alarm. Und das andere, wie wir vielleicht an der Arthrose bemerken, ist, wenn wir merken, dass wir zunehmend immer größere O-Beine kriegen. Tut vielleicht nicht weh, aber irgendwie verformt sich der Körper. Okay. Dann bemerkt man vielleicht auch die Arthrose.
Okay, also das wäre ein Anzeichen dafür, dass da was im Gange ist. Gibt es denn da Unterschiede zwischen Sportlern und Nichtsportlern? Also hat sportliche Tätigkeit irgendwie einen Einfluss darauf, wie schnell man Arthrose entwickelt?
Ja und nein. Am Schluss ist es so, der Knorpel ist eine extrem belastbare Struktur, die aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist oder mit verschiedenen Nährstoffen und elastischen Modulen versorgt ist, die, wenn diese Oberfläche in Ordnung ist und diese Struktur nicht verletzt wird durch eine sportliche Verletzung zum Beispiel, ja, durch einen Unfall, dann hält die ewig, wenn sie gut versorgt wird.
Ja.
Wenn aber so eine Struktur durch eine Fehlbelastung, sei es, ich habe sehr starke O-Beine, oder immer durch eine sehr gleichförmige Belastung auf einer Stelle geschädigt wird. Das ist wie wenn ich als Beispiel an einer Stelle an der Jeans immer reibe, dann wird die dort dünner. Und dann nimmt natürlich auch dort vielleicht langsam durch eine stetige Fehlbelastung der Knorpel ab. Das heißt, da geht es dann auch schon mal Richtung Arthrose. Ein gutes Beispiel wäre, wenn die Spur beim Auto verstellt ist, dann fährt der Reifen schräg ab. Ich kann noch sehr lange auf diesem Reifen fahren, aber irgendwann merke ich, dass der nicht mehr so gut führt. Ja? Und das ist dann eben dieser langsam fortschreitende Verschleiß, der aber nicht unbedingt wehtun muss. Und wenn es dann durch irgendeine Aktivierung, sei es durch Belastung, durch Überlastung, durch Abrieb zu einer Entzündung im Gelenk kommt, das heißt, dass der Körper Alarmstoffe ausschüttet, dann merke ich die Arthrose nicht nur von der Fehlstellung her, sondern merke ich die Arthrose einfach, dass sie auch wehtut.
Okay, und das kann eben sportlich bedingt sein oder auch anderweitig, höre ich so ein bisschen raus.
Genau, die Geschichte ist wirklich so, der eine Sportler kann sagen, da habe ich mir das Knie verletzt, wir haben jetzt gerade Winter, täglich kommen Patienten rein, die sich auf der Skipiste das Knie verdreht haben und vielleicht das Kreuzband verletzt haben. Das ist ja immer erstmal die große Verletzung, vor der er Angst hat. Für uns ist aber das Kreuzband eine ganz wichtige Leitstruktur natürlich für die Stabilität des Gelenkes. Aber was viel schlimmer ist, wenn bei dieser Verletzung der begleitende Knorpel, also am Gelenk, mit eingedrückt wird. Ja? Oder vielleicht der Knorpel eingedrückt wird und der unterliegende Knochen mit verletzt wird. Weil diese Knorpelstrukturen sind dann in der Form beschädigt, da ist die Oberfläche dann aufgebrochen. Und dann weiß man nicht, ob der Körper das noch schafft, das wieder gänzlich zu reparieren. Oder dann eben quasi ein tiefer Kratzer da im Knorpel ist, sage ich mal, der dann zu Rost führt, ja, also tatsächlich zum Gelenkverschleiß und frühzeitig auch beim jungen Menschen dann zu einer lokalisierten Arthrose. Das heißt, da geht der Knorpel dann kaputt.
Wo Sie jetzt sagen, ob der Körper das noch schafft, das zu reparieren. Ich habe noch im Hinterkopf, dass es eigentlich in meiner Wahrnehmung immer so hieß, ja, Knorpel, der regeneriert sich nicht. Was weg ist, ist weg. Ist das so?
Ja, was weg ist, ist weg. Das stimmt, ja. Das ist primär erstmal so ein Leitsatz. Aber ich sage jetzt gerade, ich habe ja noch von gerade einem nur verletzten Knorpel gesprochen und der besteht aus verschiedenen Schichten. Und da sind sogenannte Tubes drin. Das muss ich vorstellen, wie so Röhren unten in der tiefen Schicht. Und wenn die nicht mit verletzt werden, sondern der Knorpel oberflächlich angekratzt wird, dann überlebt so ein Knorpel gut. Und wenn auch die darunter liegende Zone im Knochen, die den Knorpel versorgt, überlebt, dann kann der Knorpel wirklich sehr, sehr gut überleben. Wenn er das aber verletzt ist, dann kann es gut passieren, dass der sich dort abbaut. Sie sagten eben, wenn ein Knorpel weg ist, ja, dann ist er weg. Und dann ist es eben genau das Thema, ist der im ganzen Gelenk weg, dann ist es eine großflächige Arthrose, ist er an einer kleinen Stelle weg, gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu reparieren, und das ist dann auch immer unsere Aufgabe. Und je nachdem, wie stark so ein Knorpel dann verletzt ist, gibt es da unterschiedliche Techniken.
Dann sprechen wir doch gerne einmal über die Therapie. Wie behandelt man Arthrose? Was ist so der konventionelle Weg?
Also wenn man mal von der klassischen Arthrose, von dem langsamen fortschreitenden Verschleiß, vielleicht mit einer Fehlstellung, sprich ein O-Bein oder auch ohne Fehlstellung spricht, dann geht es darum, das Gelenk im Gleichgewicht zu halten. Im Gleichgewicht halten bedeutet, ich muss schauen, dass ich in der Belastungsachse quasi die Spur richtig eingestellt habe. Mhm. Ja, das war das Beispiel vorhin mit dem Auto. Wenn die Spur verstellt ist, fährt der Reifen schräg ab. Und so muss man schauen, dass in der Achse, in der Bewegungsachse, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, meist nur aufs Bein gesehen, wenn es ums Knie geht, ja, oder auch im gesamten Körper, so ideal wie möglich eingestellt ist. Keiner von uns ist gleich gebaut, aber wenn ich natürlich zentrierter auf diese Achse unterwegs bin, dann habe ich schon mal weniger Scherkräfte, und das ist einfach schon mal wichtig, dass es nicht weiter zu einem speziellen Verschleiß kommt. Also da geht es wirklich um die Statik und die Bewegungsachse. Das heißt, da hört man jetzt schon raus, wichtig ist die Haltung, wichtig ist die Führung. Ja? Ja. Und die Führung kann ich beeinflussen durch Training. Also Training, Muskeltraining, Sport ist ein wichtiges Thema in der Frühphase, auch in der Spätphase, aber in der Frühphase, um halt den Verschleiß zu vermeiden. Oder vielleicht, wenn ich schon Verschleiß habe, das Ganze besser im Griff zu halten und zu schauen, dass das langsamer voranschreitet.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, ja, viele denken, durch Sport und je mehr Aktivität ich mache, desto mehr Verschleiß würde ich hervorrufen. Aber in Wahrheit ist es eben so, dass ich dadurch meinen Körper stabilisiere und dafür ein Upgrade sozusagen sorge und meinen Körper so stabilisiere, dass eben der Verschleiß nicht mehr stattfindet.
Ja, das ist richtig. Und das, was Sie eben sagten, Bewegung ist wichtig. Bewegung ist Medizin. Motion is Medicine. Das ist so ein Schlagwort, der immer wieder durch die Orthopädie geistert, der auch von vielen Firmen aufgegriffen wird. Aber es ist so. Bewegung ist wichtig. Aber das Beispiel vorhin vom Olympiastützpunkt, ich muss schauen, dass die Dosis stimmt. Das heißt, ich muss den Mittelweg finden zwischen Belastung und Regeneration. Und nicht viel hilft viel, sondern ich muss schauen, dass der Körper auch ausreichend regeneriert. Und das ist eben auch eine Frage des Trainings und auch dessen, was dem Körper zuzumuten. Da ist das nicht jeder gleich. Es geht jetzt nicht darum, mit aller Gewalt, ich gehe jetzt laufen und mache Krafttraining bis zum geht nicht mehr, sondern so wie ich in eine Laufschule gehe, wenn ich mich auf einen Langstreckenlauf vorbereite, dann fange ich auch nicht darauf an und mache sofort lange Läufe, sondern ich muss das schrittweise aufbauen, damit der Körper sich an die Belastung gewöhnt und auch wieder regenerieren kann. Und das ist hier genau das Gleiche.
Das heißt, wenn man es jetzt auch nochmal vor dem therapeutischen Hintergrund sieht, ist es dann besonders wichtig, dass man vielleicht auch mit professioneller Unterstützung sein Training gestaltet?
Ganz genau. Dafür gibt es ganz toll ausgebildete Physiotherapeuten, Sporttherapeuten. Es gibt mittlerweile unzählige Apps, die einem da auch helfen, die auch teilweise von den Krankenkassen ja freigeschaltet werden und die man dann auf Rezept bekommt. Das heißt, man kriegt Übungen, wo man überhaupt mal lernt, die Beinachse zu stabilisieren. Wir reden jetzt einfach klassischerweise mal vom Kniegelenk. Ja. Die Beinachse zu stabilisieren, die Mobilität zu erhalten. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema, ja. Und da geht man ja gerne mal in irgendeinen Ausweichmechanismus und dass man die dann wieder wegtrainiert. Und auch die Muskelführung ist wichtig, ja. Also das Thema ist immer ein ganzheitliches Thema. Der ganzen Muskelführung, der Statik, der Beweglichkeit der Muskelfasern.
Das klingt sehr plausibel und einleuchtend. Gibt es denn auch Fälle, wo das Ganze so weit fortgeschritten ist, dass das nicht mehr ausreicht? Also mir kommen jetzt so Sachen in den Sinn wie Spritzen in Gelenke, Operationen. Wenn man das Stichwort Kreuzband hört, dann habe ich da sofort eine Operation im Kopf.
Ja, da hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren in der Therapie. Das, was Sie eben angesprochen haben, Spritzen, da kennt jeder die Hyaluronsäuren, die sind ja immer in aller Munde, die werden diskutiert, die werden auch mal positiv oder negativ diskutiert, je nachdem, wer jetzt gerade das Thema nach vorne bringt. Da gibt es ja Lobbyverbände noch und nöcher, in die eine wie in die andere Richtung. Aber es gibt natürlich, was diese Hyalurone angeht, das bekannteste oder älteste ist das Hyalat, ein zugelassenes Medikament, was sogar mal von den Krankenkassen bezahlt wurde, weil es eben nachweislich einen Unterstützung des Stoffwechsels bringt. Und da sind wir genau beim Thema. Das kann ein Gelenk nicht heilen. Es geht immer um den Stoffwechsel in dem Gelenk. Und was Sie eben angesprochen haben, Spritzen, Operationen, das sind immer erst Maßnahmen, die weit hinten kommen. Vorher, wir haben das Training angesprochen, geht es auch um die Ernährung des Gelenkes. Das heißt, es geht um die Biologie. Es geht darum, dass sie nicht in die Entzündung reinkommen, in die Übersäuerung reinkommen, sondern es geht um einen vernünftigen Gelenkstoffwechsel, den im Gleichgewicht zu halten. Und dazu sind auch die klassischen Maßnahmen, die man kennt, die Mutter schon erzählt hat, ernähr dich gesund. Ja. Tatsächlich weiterhin wichtige Themen, die gerne außen vor gelassen werden oder gerne als esoterisch abgetan werden. Aber es gibt da schöne Studien, die auch mal die Uni Freiburg aufgearbeitet hat und gezeigt hat, dass diese einfachen Mittel, basisch wirkende Mittel, Nahrungsergänzungsmittel in gewissem Maße, die Kurkuma, also Kurkumin, das ist ein sehr gut untersuchtes Medikament, Vitamin C, was antientzündlich wird, Vitamin E. Das sind Sachen, die einfach für den Gelenkstoffwechsel wichtig sind, auch für andere Stoffwechsel im Körper. Und überall da, wo der Stoffwechsel gut funktioniert, das heißt, der Körper genügend Power hat, etwas im Gleichgewicht zu halten, das hilft auch dem Gelenk. Und das sind die Maßnahmen, die tatsächlich auch für jeden Sportler dazugehören, weil die Sportler letztendlich ja immer in der oder oft an der Überlastung unterwegs sind.
Ja.
Das Thema Sport und Leistungssport bedeutet ja, ich versuche den Körper zu fordern und mehr zu fordern.
Ja.
Und mein Ziel ist da ja als Sportler, möglichst noch mehr Training zu machen, noch mehr Zeit ins Training reinzuentwickeln, noch intensiver zu trainieren. Und das geht nur, indem ich den Körper da so unterstütze, dass er ausreichend regenerieren kann. Und wenn die Speicher leer sind, weil ich an die Grenzen gehe, dann muss ich da vielleicht auch mal auffüllen. Das machen eigentlich fast alle Leistungssportler auf eine gesunde Art und Weise. Ja, unterstützt dann auch durch einen Ernährungsmediziner oder durch die Spezialisten in den Stützpunkten. Aber das sind junge, gesunde Sportler und die brauchen das, weil sie stark belasten. Wenn ich jetzt ein Arthrosepatient bin, der hat da ein überlastetes Gelenk, was schon im Minus ist.
Ja.
Und ich muss versuchen, die Speicher wieder aufzufüllen, dem Körper zu helfen, dass der mal zumindest mal wieder auf Null kommt oder vielleicht in Plusbereiche. Und dann kann es eben genau auch da mal vorübergehend notwendig sein, dem Körper gleich zuzuführen wie ein Leistungssportler. Und das ist keine Voodoo-Medizin. Das ist tatsächlich etwas, was man vernünftig machen kann. Da gibt es auch viele, viele gute Produkte. Und die sind auch nicht teuer. Und da kann man immer zumindest mal eine Basis schaffen, dass der Körper überhaupt eine Chance hat zu regenerieren.
Gibt es da denn vielleicht so eine Handvoll genereller Empfehlungen? Also wir haben jetzt schon Vitamin C genannt, Kurkumin. Gibt es da so ein paar Sachen, die man dann einfach mal versuchen kann? Oder ist dieses in gesundem Maße wirklich schon damit verbunden, dass ich einmal den Mediziner um Rat frage, weil es auch kontraproduktiv sein könnte, wenn ich mir jetzt, weiß der Geier, was ich überall finde, wo drauf steht, ist gut für dich, dann genehmige.
Also tatsächlich, das, was ich angesprochen habe, Kurkumin, da gibt es schöne Studien dazu, dass das wirklich, wenn man das in ergänzend zur Ernährung dazu nimmt, dass das wirklich auch antientzündlich wirkt im Gelenk. Ja, es gibt über 1000 Studien zum Kurkumin. Das Vitamin C ist da lange bekannt. Das Problem ist nur, dass das Vitamin C ein wasserlösendes Produkt ist. Erkennt jeder, wenn man Vitamin C nimmt, dann wird das halt auch wieder ausgeschieden. Und es wird alles nur gelber, dann, wenn man auf Toilette geht. Ja. Das heißt, das ist eine Sache, die muss man tatsächlich dann auch regelmäßig zu sich nehmen. Dann gibt es diese klassischen Chondroitine, Glucosamine, die wir schon ewig lange kennen, die seit über 40 Jahren auf dem Markt sind. Das sind kleine Bausteine für den Gelenkstoffwechsel, die man tatsächlich oral zu sich nehmen kann, die aber nur ein kleiner Baustein für den Gelenkstoffwechsel sind. Das heißt, das ist nur ein Teil, den der Körper braucht. Aber auch da hat die Uni Freiburg zeigen können, in ihren Übersichtsarbeiten, dass das durchaus positive Wirkung hat. Aber man darf eben nicht sagen, das ist es und ich brauche nichts anderes. Ja. Ja. Das Beste bei der Ernährung ist eigentlich grün, gelb, rot an Gemüsen und Früchten. Dann ist man da eigentlich immer gut unterwegs, wenn man darauf achtet, dass man wirklich diese Ernährung zu sich nimmt, die diese Farbstoffe hat, weil diese Polyphenole, diese Biofarbstoffe im Gemüse und in den Früchten sind einfach wichtig für unsere Stoffwechsel, für die sogenannte Antioxidantien.
Das heißt, eine gute, gesunde Ernährung generell eher Ergänzungsmitteln vorziehen.
Das ist immer die Basis, ganz klar. Das brauchen wir. Wir brauchen das für den Darm. Wir brauchen die Faserstoffe. Und die kann man eben nicht ersetzen durch ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn man es eben in einer gewissen Weise nicht über die Ernährung ausreichend zu sich nehmen kann, dann ist das überhaupt nicht falsch, das noch zusätzlich ein wenig zu ergänzen, damit man zumindest mal die Speicher auffüllt und aus einem Loch herauskommen kann.
Man kann das einfach mal versuchen, sagen Sie. Wie ist es denn generell? Also dann muss ich ja im Grunde schon wissen, dass meine Knieschmerzen ja auch arthrosebedingt sind. Also wie stelle ich erst mal fest, das ist es überhaupt und nicht irgendwas ganz anderes?
Gute Frage. Also letztendlich ist es tatsächlich so. Die meisten gehen dann zu Dr. Google oder Dr. Yahoo. Ja. Oder hören das von irgendeinem Bekannten in der Laufgruppe. Ja. Mhm. Und man kann da, ich sag mal, wenn ich da Beschwerden habe, durch ein bisschen Selbstübungen und Beweglichkeit und was man so nachgelesen hat, in der Regel auch nichts falsch machen.
Okay.
Ja. Aber es macht dann natürlich Sinn, irgendwann mal zu sagen, wenn das ein Thema ist, was nicht nur vorübergehend ist, sondern immer wieder auftritt, dass man sich dann an einen Sportmediziner oder respektive einen Orthopäden wendet, der sich das Gelenk anschauen kann, der dann wirklich mal schauen kann, wo habe ich denn die Schmerzen und halt mal gucken kann, was stört denn da gerade. Ja, der dann aber natürlich auch schauen kann, gut, da ist Arthrose, ja, wo kommt die denn her? Kommt die aus einer Überlastung einer alten Verletzung? Kommt die durch eine ständige Fehlstellung einher? Das war das, was ich angesprochen hatte, die Beinachse, die Belastung, wie gehe ich, wie stehe ich, wie ist mein Muskelapparat? Mhm. Ja, kommt die durch eine grundsätzliche Übersäuerung des Körpers? Das kann eine Harnsäureüberlastung sein, da gibt es immer wieder Patienten. Das kann eine entzündliche Erkrankung, rheumatoide Arthritis sein. Das heißt, wenn jemand irgendwelche anderen Themen im Körper hat, die ständig zu Entzündungen führen, dann kann es sein, dass diese Kniebeschwerden, wo vielleicht ein geringer Verschleiß ist, der gar nicht Beschwerden machen müsste, aktiviert werden und dann auch in der Entzündung hängt. Und das ist eben genau die Sache. Man muss da sich natürlich die Struktur lokal anschauen. Also ich muss das Knie untersuchen. Aber zum Knie gehören halt auch die ganze Ketten und die ganze Statik und wie ich gehe und wie ich stehe und wie ich auch meinen Alltag lebe. Und das ist eben Aufgabe eines Orthopäden, das in kleinen Schritten rauszukriegen und dann abhängig davon zu reagieren.
Wahnsinnig komplex. Aber wie Sie sagen, das ist dann die Aufgabe des Orthopäden. Ich habe jetzt noch gar nicht gefragt, wir reden jetzt immer über das Knie. Es kann aber Arthrose in grundsätzlich jedem Gelenk geben, richtig?
Genau, das typische und auch best untersuchte Gelenk der Arthrose ist nun mal das Knie. Weil in fast alle großen Studien suchen sich eins der großen Gelenke. Und das ist nun mal das Knie, was ja sehr mobil ist in der Bewegung, ist aber ein Stabilisator zwischen dem beweglichen Sprunggelenk und der beweglichen Hüfte und kann extrem viel abfangen. Und das ist auch das, was natürlich die meisten Leute, wenn das nicht funktioniert, stört. Und deswegen wird sehr gerne für diese Studien hergenommen. Aber die Arthrose kann letztendlich natürlich jedes Gelenk betreffen, was irgendwie, sagen wir mal, Knorpel überzogen ist und eine Synovia hat, also eine Gelenkschleimhaut. Das ist das Organ, was den Stoffwechsel im Gelenk in Griff hält. Sie müssen das vorstellen, wie so eine Mundschleimhaut, wenn die in Ordnung ist, funktioniert die für unseren Stoffwechsel. Wenn das entzündet ist, dann tut das richtig weh, wenn ich was Saures esse. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen zum Gelenk. Wenn die Schleimhaut, die das Gelenk versorgt, die für den Stoffwechsel verantwortlich ist, wenn die entzündet ist, dann produziert die Flüssigkeit, das ist der Erguss, der Gelenkerguss, dann tut es weh, dann mag das der Körper nicht. Und das ist eben genau das, was wir dann spüren. Und das kann in jedem Gelenk auftreten, was eben mit so einer Schleimhaut auch ausgekleidet ist, ob das im Handgelenk ist, im Ellbogengelenk, Schulter, Hüfte, Sprunggelenk, also gibt es am ganzen Körper, auch in der Wirbelsäule.
Ha, wahrscheinlich auch nicht sehr angenehm. Generell nicht, wenn man das hat. Aber bei Läufern ist, glaube ich, das Knie wahrscheinlich so das populärste, ne? Was einfach am häufigsten vorkommt.
Ja, tatsächlich. Aber das Kniegelenk ist eben das Sandwichgelenk zwischen Fuß und Rumpf. Also Hüfte geht ja dann rein ins Becken und die Wirbelsäule. Und das Knie ist genau dazwischen angebracht. Ja. Und wenn jeder mal im Sitzen seine Füße bewegt und dann in die Streckung und die Beugung, dann sieht er, oh, wie toll ist das für das Gehen, das Sprunggelenk beweglich. Mhm. Ja, das Obersprunggelenk. Wenn ich hingehe, beuge ein Bein an und drehe, merke ich, wie toll ist die Hüfte beweglich. Das sind Mobilisationsgelenke. Und dazwischen ist das Knie, was alles abfangen muss. Als Stabilisator, aber gleichzeitig für einen Rollgleitmechanismus, Ausweichmechanismus. Und das ist hochkomplex und unser größtes Gelenk im Körper von den Gelenkflächen her. Und deswegen kriegt es natürlich ganz, ganz viel ab. Aber die Ursache für die Arthrose liegt dann oft eben woanders. Das kann in der Statik sein, das kann im Laufen sein. Das heißt, deswegen muss ich mir das alles anschauen. Die Hüfte, die Wirbelsäule, das Sprunggelenk. Und das Kniegelenk ist dann oft eben genau das Gelenk, was darunter leiden muss. Und die Themen, warum es sich entwickelt hat, kommen ganz woanders her.
Eigentlich klingt das so, als sollte jeder ganz frühzeitig im Leben mal zu so einer Bewegungsanalyse gehen und sich durchchecken lassen, wie die Achsen in den Gelenken sind, damit der Verschleiß gar nicht erst entsteht.
Ja, da haben Sie recht. Das ist das, was ich jeden Tag hier erzähle. Mittlerweile ist ja die Orthopädie integriert in die Unfallchirurgie oder umgekehrt. Das heißt, es waren ja zwei verschiedene Fachärzte, die natürlich vieles gemeinsam haben. Und die wurden irgendwann im Sinne unserer Amerikanisierung der Gesellschaft mal zusammengefasst. Und man meinte, man müsste auf einiges an Inhalten verzichten und man könnte zwei Fachärzte in einen integrieren. Da ist viel von diesem Basis verloren gegangen. Und das waren politische Entscheidungen, auch von der Kosten her. Und man meinte, was Gutes zu tun. Aber tatsächlich war es in den 70er Jahren bis Anfang der 80er Jahre noch so, dass Kinder, die in eine weiterführende Schule kamen, ob es das Gymnasium, Realschule oder was auch immer war, dann wurde in den ersten Wochen kam ein Orthopäde oder Hausarzt oder Sportmediziner und hat so einen Wirbelsäulencheck gemacht. Da hat man so Skolioseprogramme noch gefahren. Da hat man einfach mal geguckt, ist da irgendwas, und hat ansonsten entsprechendes Training verordnet etc. Das findet heute nicht mehr statt. Und da wurden zumindest die schweren Fälle, was so Statik und Haltung angeht, frühzeitig gefiltert und wurden einer Therapie zugeführt. Ja. Und das passiert heute gar nicht mehr. Und wir sehen immer wieder diese ganzen Fehlhaltungen von Wirbelsäule, Becken und so weiter, die spät erkannt werden, leider zu spät. Und dann auch eben eine Auswirkung auf die Achsen haben. Ja, das ist, wenn das Becken nicht richtig steht, habe ich eine Fehlbelastung von oben her in der absteigenden Kette auf ein Kniegelenk oder auf andere Gelenke. Ja. Und so können natürlich an kleinen Gelenken im Becken, an der Wirbelsäule, in der Hüfte, wo auch immer, es zu einer Fehlbelastung kommen und dann irgendwie langfristig und mittelfristig zu einem Verschleiß und dann auch zu einer schmerzhaften Arthrose. Und das ist eben genau das, was gute Physiotherapeuten, die da gerne einen Blick für haben, Sporttherapeuten oder eben Sportärzte, die sagen, ich untersuche den Haltungs- und Bewegungsapparat, nicht nur einfach ein Gelenk. Ja, schau mir nur ein Gelenk an, sondern schau mir das Ganze an, eigentlich erkennen können. Und das ist so ein Präventionsprogramm, was eigentlich im Wachstum immer mal gemacht werden sollte. So wie jeder Jugendliche zum Zahnarzt geht und kurz geschaut, ob er eine Zahnspange braucht. Die Zahnärzte haben die Präventionsprogramme auf den Weg gebracht. Gehört eigentlich eine Überprüfung des Haltungs- und Bewegungsapparates beim Heranwachsenden, ich sag mal, spätestens mal ab 12 aufwärts. Da kann ich viel vermeiden dann.
Ja, dann hoffen wir, dass jetzt auch möglichst viele zuhören, die mit Arthrose noch gar nichts zu tun haben und genau sowas dann mal durchführen. Bevor wir nochmal auf die Therapiemethoden, wenn es vielleicht dann doch ganz schlimm ist, kommen, gibt es noch weitere Vorbeugungsstrategien?
Ja gut, wir haben ja hier das Thema Runner's World, ne? Und Laufen. Ja. Und ein wichtiges Thema ist natürlich zur Vorbeugung, zum Schutz, ein vernünftiges Schuhwerk. Das kennen die meisten Läufer, die geben viel, viel Geld aus für gute Schuhe.
Ja.
Ja, gutes Schuhwerk, da kann man hier anfangen und in 2 Stunden immer noch weiterreden. Aber eins ist Basis. Der Dämpfungsmechanismus sollte dem Gewicht angepasst sein. Ja, also ich kaufe mir nicht das rosa oder das goldene oder das blaue Schuhwerk, was schön ausschaut, sondern ich sollte mich beim Fachmann, und da gibt es ja viele, viele gute Laufgeschäfte, beraten lassen, welche Schuhwerk ist für welche Gewichtsklasse geeignet. Dann gibt es das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, was die Fehlstellung angeht. Da gibt es auch ganz viele Schuhe, die mit einer Stabilisation außen oder innen arbeiten, weil der im Laufgeschäft festgestellt wurde, ich knicke irgendwo nach innen. Das ist eine Sache, das ist zwar nett, aber da bin ich einfach der Meinung, das ist so ein komplexes Geschehen. Und da sind Schuhe, die konfektioniert sind für Millionen, nicht so geeignet, wie wenn ich mir ein vernünftige führende, stabilisierende, entlastende Einlage machen lasse, ja, in einem entsprechenden Fachgeschäft, die sich auch mit Sportlern auseinandersetzen, die nicht also einfach eine stützende Einlage machen, wie vor 20, 30 Jahren, sondern wirklich eine vernünftige Einlage, die für einen Läufer geeignet ist. Und da gibt es ganz, ganz viele gute Entwicklungen aus den letzten 10 Jahren. Aktuell gibt es ein ganz tolles Studienprotokoll an der Uni Erlangen, die sich mit neuen Materialien auseinandergesetzt haben. Und da sind jetzt Einlagen auf dem Markt. Da tut sich ganz, ganz viel. Und die sind auch aktiv stabilisierend, also nicht nur einfach stützend, sondern die unterstützen positiv, also wirklich biologisch und geben auch Rückmeldung, sodass ich immer in einem Trainingseffekt des Fußgewölbes bleibe. Das ist wirklich, glaube ich, der größte Schritt, den wir jetzt in diesem Einlagenwerk der letzten 20, 30 Jahre hatten, dass mit den tollen neuen Materialien da der gearbeitet wird, mit denen man nicht nur den Fuß schützt in der Spur, sondern auch aktiv die Energie zurückgibt. Und das ist wirklich ein großer, großer Schritt.
Aber das sind dann schon diese Einlagen, die man sich eben beim Profi anfertigen lässt, die individuellen? Oder sind das welche, die man dann kaufen und einfach in den Schuh legt?
Nein, 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 eben nicht einfach kaufen, sondern die werden, da wird der Fuß gescannt, da macht man nicht einfach nur einen Scan von unten her, wie das in einem normalen Orthopädietechniker klassischerweise macht, sondern man macht auch eine Bewegungsanalyse. Ja. Man macht natürlich den statischen Scan, man macht aber eben auch die Bewegungsanalyse und dann wird eine Einlage individuell erstellt. Ja. Und wenn man weiß, okay, die Einlage soll jetzt für Golf sein oder sie soll für Laufen sein oder sie soll für den Büroschuh sein, dann wird die natürlich anders gebaut. Aber es gibt halt jetzt klassischerweise wurde das früher mit Kork, mit Leder, mit verschiedenen Produkten CAD gefräst gemacht, die aber letztendlich unterschiedlich stark dämpften oder stützten, aber die Energie nicht zurückgaben. Und es gibt halt die Möglichkeit, es gibt eine Technik jetzt, wo mit Silikon gearbeitet wird, was ja primär erstmal nachgibt, das ist das Problem vom Silikon, aber ein schön verformbarer Stoff ist. Und da gibt es jetzt ein spezielles Entwicklung von der aus der Industrie, die in einer speziellen Wabenstruktur angeordnet wird, in einem 3D-Druck, sodass ein Federmechanismus ergibt und die verformt sich je unter Belastung und gibt die Energie wieder zurück. Das heißt, sind echte Aktiveinlagen und die zwingen einen nicht den Fuß in eine Form und der wird dann faul, sondern er bleibt immer trainiert. Und das ist jetzt wirklich der moderne Weg. Da tut sich jetzt eine ganze Menge. Es werden immer mehr so Einlagen in die aktive Form jetzt gebracht. Aber das ist so der moderne Weg, wo wir uns viel von versprechen, wo wir auch in der Arthrosetherapie sehen, dass das die Patienten sagen, das ist ein ganz anderes Gefühl.
Ja.
Ich bleibe aktiv im Fußgewölbe.
Ja.
Und das ist ja genau das, was ein Läufer haben will.
Ja.
Ja, der sagt, Mensch, auf einmal habe ich nicht nur die Rückmeldung, sondern mein Gewölbe wird weiter trainiert. Ja, wir haben so viele Muskeln im Fußgewölbe, die sollen wir ja nicht faul werden lassen. Und das ist hochspannend. Und da hat es jetzt wirklich eine große, tolle Entwicklung gegeben. Und ich glaube, das ist auch neben den Therapiemethoden, auf die wir vielleicht noch kommen, was man am Gelenk selber machen kann, ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung, auch hier aktiv zu arbeiten und die Füße aktiv zu halten.
Ja, das klingt so, als würde analog zu den Laufschuhen selbst, die auch ja immer technologisch ausgefeilter werden und auch energierückführende Schäume haben, sich eben auch da in dem Bereich ganz viel tun. Ja, spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und das meine ich eben. Und das kann und die kann man verordnen. Ja, da wird auch beim gesetzlichen Patienten der entsprechende Pflichtteil über die Krankenkasse bezahlt. Also von daher, das ist eine gute Entwicklung. Und da ist letztendlich eine individuell angepasste Einlage für den Laufschuh, für den Freizeitschuh, für den Tennisschuh, wie auch immer, natürlich besser als letztendlich das konfektionierte Teil, was da im Schuh verbaut ist.
Ja, das ist auch gut, dass wir darüber sprechen, weil vielleicht der eine die andere vor zig Jahren schon mal solche alten Einlagen bekommen hat und davon abgeschreckt war. Hier ist dann die Neuigkeit, dass es sowas inzwischen auch viel funktionaler gibt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr schön. Lassen Sie uns doch noch mal weiter über die Therapiemöglichkeiten sprechen, beziehungsweise zur Vorbeugung. Gibt es da noch andere Punkte? Jetzt war ich vielleicht zu schnell.
Zur Vorbeugung. Ja, ich glaube, wir haben die Ernährung, wir haben den Sport, das Muskeltraining, die Beweglichkeit, das haben wir angesprochen. Also Stabilität, Beweglichkeit, das ganze Training und eben auch ein Gelenk zu belasten, ist einfach wichtig, weil ein Gelenk, was nicht belastet wird, wird faul. Das muss immer wieder belastet werden, dieser Stoffwechsel im Gleichgewicht gehalten wird. Dazu eignen sich natürlich, wenn ich schon Arthrose habe, eher Sportarten, die nicht so viel Stoßbelastung unterliegen, sondern vielleicht mehr in Gleitbelastungen, wie dann eben Fahrradfahren, was nicht jedem liegt, oder Rudern, oder. Aber letztendlich geht es darum, eine moderate und regelmäßige Belastung ist für jedes Gelenk wichtig.
Aber dann so ein bisschen diese ganze Belastung des Körpergewichts rausnehmen, dadurch, dass man eben nicht mit jedem Schritt auf den Boden auftritt.
Ja gut, es geht halt um diese Spitzenbelastung. Ne? Das heißt also klar, wenn ich natürlich jetzt ein entzündetes Gelenk habe und immer wieder auf das draufsteige und das mit aller Gewalt belaste und auf die Zähne beiße, das ist nicht gesund. Aber wenn ich aus der Entzündung raus bin, dann muss ein Gelenk einer normalen Alltagsbelastung oder auch einer moderaten sportlichen Belastung eigentlich standhalten. Und das gilt es halt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dahin zu trainieren. Ja. Am Schluss geht es ja darum, so lange wie möglich das eigene Gelenk fit zu halten und eine mögliche Operation bis hin zur letztmöglichen Operation, dem Teil oder dem kompletten Gelenkersatz, das so lange wie möglich rauszuschieben oder zu vermeiden.
Gut, wann müsste man das denn machen? Das ist jetzt so das letzte Extrem. Da gibt es ja vorher wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, die man eben probieren kann.
Genau, wir haben über die Ernährung gesprochen, über den Sport, über das Training, über die Nahrungsergänzung. Und dann ist es letztendlich so, wenn ich im Gelenk einen Schaden habe, den ich mit diesen Methoden zwar unterstütze, aber nicht so weit in den Griff kriege, dass ich sage, nee, das funktioniert nicht, der schreitet voran, ne? Oder er tut weh, ja, oder schreitet voran und tut weh, das sind ja die Dinge, die man nicht haben will, dann ist es auch wichtig zu überlegen, ob man vielleicht auf Gelenkseite arbeitet. Und dann komme ich nicht drumherum zu sagen, ich arbeite mit Medikamenten, die letztendlich so verstoffwechselt werden, dass sie im Gelenk angreifen. Das können allererster Linie irgendwelche antientzündlichen Medikamente sein, die klassischen, die man kennt, wie Ibuprofen und so weiter, die man mal vorsichtig, moderat, unter ärztlicher Anleitung eine kurze Phase nehmen kann, um eine Entzündung zu durchbrechen. Und wenn man aus der Entzündung raus ist, da hat man schon eine Menge geschafft, die aber natürlich nicht dafür da sind, dass man sie langfristig, damit die Entzündung unterdrückt, wenn sie eben nicht weggeht.
Ja.
Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, wenn das nicht ausreicht, dass man mit Mitteln arbeitet, die den Entzündung im Gelenk in allererster Linie durchbrechen und es schaffen, dass der Körper wieder in ein Gleichgewicht kommt. Und das sind dann Sachen, die man auch ins Gelenk reinspritzt.
Also die schon angesprochenen Hyaluron-Spritzen.
Die Hyalurone sind das bekannteste Produkt, was man ins Gelenk reinspritzen kann. Das gibt es ja seit über 40 Jahren in der Orthopädie. Und das war sicherlich damals ein Gamechanger, ist aber eben kein Wundermittel. Klassisch kennt man das Cortison, das ist das bekannteste. Das ist ja letztendlich ein körpereigenes, hormonähnliches Hormonpräparat, was man da reinspritzt, damit der Körper aus der Entzündung rauskommt. Das darf in ganz seltenen Fällen nochmal gemacht werden, wenn es nicht anders geht, aber das ist keine Dauerlösung. Am Schluss muss ich schauen, dass ich auf eine biologische Art und Weise die Entzündung durchbreche. Da gibt es die sogenannten autologen Zelltherapien. Viele sagen Eigenbluttherapien, aber es geht halt letztendlich darum, das, was der Körper hat, zur Verfügung hat, nämlich das Blut, was ja alle möglichen Kampfstoffe hat, die wir brauchen, und Reparationsenzyme, Jeder kennt die weißen Blutkörperchen, die dann ansteigen, wenn wir irgendwo eine Erkältung haben oder Fieber oder einen Infekt. Ja? Das ist so der eine Teil des Blutes. Und dann haben wir ganz viele Reparationsstoffe im Körper, im Blut, in den Blutplättchen, wenn wir zum Beispiel Wunde haben, die wieder verheilen muss, weil wir uns geschnitten haben. Und mit diesen Stoffen kann man biologisch den Körper unterstützen. Das wird durch einfache Blutabnahme und Trennmechanismen hergestellt. Das macht man seit Anfang der 2000er Jahre und kann dann mit dem körpereigenen Stoff versuchen, die Entzündung zu durchbrechen im Körper, dass diese Schleimhaut, die ich vorhin angesprochen habe, die in der Entzündung ist, wieder zur Ruhe kommt und sich regeneriert. Weil dann habe ich da so weit Ruhe reingebracht, dass die hoffentlich wieder die Versorgung des Gelenkes übernimmt. Denn der Körper kann, und da sind wir bei den Hyaluronen, die Sie angesprochen haben, kann bis zum Lebensende körpereigene Hyalurone produzieren. Wenn das Gelenk nicht in Entzündung ist. Das Problem, was wir haben, ist das Gelenk, diese Schleimhaut in der Entzündung, wird dieser Mechanismus der Versorgung mit Hyaluronen, entsprechenden Kollagenstoffen, die der Körper selber herstellen kann, eingestellt und er bildet die Kampfstoffe, diese Entzündungsstoffe. Und dann tut es weh und gleichzeitig versorgt er nicht mehr so gut. Das heißt, da ist Alarm drin. Und ich muss diese Entzündung durchbrechen. Mhm. Und das macht man eben mit diesen Orthobiologika. Das ist so ein neumodisches Wort, aber das hört man da immer in dem Rahmen. Das heißt, man arbeitet mit diesen körpereigenen Stoffen auf der antientzündlichen Seite mit Serum, auf der reparativen Seiten mit Plasma, dass man das mal gehört hat, ja, und kann dann gezielt arbeiten. Und das ist nur eine Unterstützung der körpereigenen Biologie, keine Wundertherapie. In aller Munde sind auch immer wieder jetzt zuletzt Stammzelltherapien, auch die helfen da, sind aber nur begrenzt zugelassen. Ja. Aber das sind alles körpereigene biologische Sachen. Und wenn der Körper da umswitcht und wieder in die Versorgung geht, dann kann es sein, dass er es selber schafft, ausreichend diese Hyalurone zu bilden. Das merke ich, indem ich nicht weiter verschleiße beziehungsweise nicht wieder in die Entzündung komme. Dann ist es ja schon super, dann kann der Körper das. Und wenn es noch nicht reicht, weil der Körper vielleicht mit 65 plus nicht mehr ganz so viel produziert wie mit 15 plus, dann kann man mit diesen Hyaluronen arbeiten und kann gezielt ein, zwei, dreimal oder auch komplexeren Hyaluronen mit weniger Spritzen, es gibt so Hochkomplexe, geben, dass der Körper unterstützt wird, diesen eigenen Mechanismus wieder anzuwerfen. Das ist nicht so, dass der Körper dann, wenn ich eine Spritze gebe, jetzt geschmiert ist für lange Zeit, sondern diese ganzen einfachen Hyalurone sind nach ein, zwei Tagen raus.
Das ist ja schnell.
Ja, genau, so ist das. So war schon immer so. Aber es funktioniert dann, wenn der Körper angetriggert wird, weil der kann das nämlich. Und sagt, ey, ich mach's, schmeiß es wieder an. Und das ist die Sache. Das heißt, diese Medikamente sind einfach nur eine Ankurbelung des körpereigenen Mechanismus. Und wenn der Körper es noch schafft, das sind die Patienten, die sagen, cool, mir hat's geholfen.
Ja.
Es gibt aber auch vielleicht 30-40%, die sagen, nö, das war Blödsinn, hat mir nicht geholfen. Da hat's nicht ausgereicht. Und dann gibt es da dann auch teilweise hochkomplexe Hyalurone, die über eine Woche abgebaut werden. Die sind deutlich voluminöser. Die schmieren tatsächlich auch ein bisschen. Und die triggern das Ganze mal wie so ein Trainingslager mal über eine Woche an, sozusagen. Oder es gibt auch welche, die hochkomplex sind. Die gibt es aber auch schon seit 15 Jahren oder so auf dem Markt, oder 20 Jahre ungefähr. Die so hochkomplex sind, dass die über 2 bis 4 Wochen langsam abgebaut werden. Je nachdem, wie stark der entzündliche Mechanismus im Körper ist. Das heißt, ich habe einen sehr viel höheren Trainingseffekt auf der Gelenkseite. Und wenn der Körper damit die Kurve kratzt, dass er wieder in eine Versorgung reinkommt, dann sind das die Patienten, die sagen, hey, super, ich habe da Therapie gemacht und das hat mir geholfen. Und ich gehe da vielleicht jetzt alle halbe Jahr hin, um das nochmal anzustoßen, damit der Trainingseffekt dabei bleibt. Aber ich habe seit Jahren die Prothese vermieden und ich sollte eigentlich schon operiert werden. Also das ist eben genau das, was die Biologie dahinter ist. Und das ist biologisch erklärt. Das ist kein Voodoo. Das ist tatsächlich auch schon eine alte Therapie. Es gibt natürlich immer wieder neue Produkte, die da kommen. Und Es ist aber eben keine Wundertherapie. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es wird mal in die eine Richtung gesprochen, von irgendwelchen Lobbyfirmen aus der Pharmaindustrie. Wow, wir haben dieses neue Wunderpräparat. Hm. Und dann wird wieder von der gesetzlichen Krankenkasse oder Eagle Monitor gesagt, das ist doch alles Voodoo und Quatsch. Aber da muss man halt sagen, das sind Lobbyvereine. Und wenn man diese Studien sich jetzt anschaut oder diese Eagle Monitor, es ging ja vor einiger Zeit durch die Presse, sich anschaut und mal genauer reingelesen hat. Die haben halt nur ein paar Studien gezeigt, die ihnen gepasst haben. Aber die Wissenschaft, die es dazu schon lang gibt, dann wiederum nicht. Das ist halt leider nicht seriös. Nicht von den Krankenkassenverbänden, die irgendwas wollen, auch nicht von der Pharmaindustrie, sondern da brauchen sie einen Spezialisten, einen Orthopäden des Vertrauens vor Ort, der sich mit sowas auskennt und halt mit ihnen berät, was für sie richtig ist. Ja. Und es gibt da keine neue Wundertherapien in den letzten Jahren. Es gibt immer nur bessere Weiterentwicklungen, bessere biosynthetisch hergestellte Produkte oder eben die körpereigenen autologen Zellprodukte, die wir immer besser verstehen und auch verstehen, dass wir damit eigentlich nur die körpereigene Biologie unterstützen. Das ist Arthrose-Therapie. Und da gibt es viele, viele Patienten, die davon so profitieren, dass die entweder über viele Jahre eine Operation rausschieben können, oder vielleicht den Stoffwechsel auf der Gelenkseite aus der Entzündung rausbringen, sodass, wenn sie operiert werden, nachher auch ein gut funktionierendes Gelenk haben. Denn was hilft ihnen eine Prothese, die sie drin haben, die zwar im Röntgenbild schön ausschaut, aber sie immer noch in der Entzündung sind und sagen, tut aber immer noch weh.
Ja, das bringt dann nicht so viel. Das ist ja tatsächlich sehr spannend, den Mechanismus dahinter zu verstehen. Ich lerne da auch dazu gerade, weil es dann eben einfach nicht so ist. Man setzt einmal eine Spritze und dann ist es geheilt. Also den Stoffwechsel ankurbeln, wirklich wertvolle Informationen.
Ja.
Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt die Patienten, die darauf anspringen. Ich wollte noch mal so nach positiven Geschichten aus Ihrer persönlichen Praxiserfahrung fragen. Also gab es vielleicht schon Fälle, wo jemand dachte, ich kann mich gar nicht mehr bewegen und oh Gott, ich muss jetzt den Rest meines Lebens auf der Couch verbringen. Und dann ging es aber doch wieder durch die richtige Therapie.
Ich habe da jeden Tag eigentlich Patienten, die kommen, die mir geschickt werden, auch von Kollegen, mit der Frage, kann man hier noch etwas mit solchen Arthrose-Therapien oder Injektionstherapien erreichen oder ist das vielleicht ein Fall, der doch operiert werden muss? Hm. Und da gibt es wirklich viele Fälle und ich erinnere mich da an einen Herrn, der vor über 10 Jahren zu mir kam, war gerade frisch so im Rentenalter, Vorstand von einer großen Firma und intensiver Tennisspieler mit einem Knie, das sah gruselig aus. Ne? Wirklich gruselig, kam nicht mehr komplett in Streckung rein, mit einer Fehlstellung, O-Beine, man konnte so diese Fehlstellung auch wirklich ertasten, man merkte so, da wächst da schon der Knochen raus. Der sagte, ihr könnt nicht mal alle, ich will weiterhin Tennis spielen, ich will noch keine Prothese, ich war schon bei dem Spezialisten und die wollen mir eine Prothese einbauen. Ich musste ehrlich sagen, von dem Röntgenbild habe ich auch nicht dran geglaubt, dass ihn das jetzt über die Zeit bringt, aber er hat mir gesagt, er kann die nächsten Monate sowieso keine Operation machen und er möchte das gerne probieren und er möchte mit diesen autologen Zelltherapien, mit einer intensiven Trainingstherapie bei einem guten Therapeuten und dann auch mit den verschiedenen Hyaluronen arbeiten, weil er noch beruflich gut nebenher ein bisschen gebunden ist und im Tennis in der Senioren-Weltrangliste unter den Top 50 im Einzel und unter den Top 30 im Doppel aktiv ist und Tennisturniere auf Mallorca und hier und da spielt. Also er ist richtig beschäftigt. Ja, gegen die Größen wie Guillermo Vilas und diese alle heißen, die man aus der früheren Zeit kennt. Also hochspannend und er hat mir ganz klar gesagt, er hat sich damit auseinandergesetzt und er möchte das probieren und letztendlich haben wir uns dann auf ein Trainingsprogramm und auch auf dieses Gelenktrainingsprogramm eingelassen mit den autologen Zelltherapien im Start, um die Entzündung im Gelenk zu durchbrechen und dann in kleinen Schritten mit den einfachen Hyaluronen, um ein System erstmal anzutriggern. Dann mit komplexeren Hyaluronen bis hin zur olympischen Variante, mit einem hochkomplexen Hyaluron haben wir gearbeitet, so ähnlich wie im Sport. Back to sports, back to play, back to competition. Mhm. Wenn ein Sportler aus der Verletzung kommt, geht er erstmal wieder so ein bisschen ins erste Training rein, trainiert alleine, dann geht er ins Mannschaftstraining, kriegt mal wieder ein bisschen mit dem Ball, bis er dann vielleicht so beim unterklassigen Vereinen eingesetzt, bevor er wieder Bundesliga oder Champions League spielt. Mhm. Und so gibt es so die verschiedenen Therapiestufen dann auch mit den Hyaluronen begleitend in den Sportalltag. Und da haben wir dann wirklich so diesen Aufbau gefunden. Naja, und der Fall ist jetzt über 10 Jahre her. Er läuft immer noch auf seinem Knien rum. Der ist jetzt gerade knapp 80 Jahre geworden, also der ist spät in Rente gegangen. Und er reist von Turnier zu Turnier. Mhm. Und jetzt war er gerade vor Weihnachten da, weil er sagte, jetzt macht er Trainingslager auf Mauritius einen Monat. Und danach muss er irgendwo wieder seinen Seniorentitel verteidigen. Und dann ist er, glaube ich, in Marbella und anschließend irgendeine Robinson Open, die er verteidigen muss. Also es ist wirklich unglaublich. Und da hat es gezeigt, dass trotz des fortgeschrittenen Gelenkverschleißes, und wenn man das hier Röntgenbild anschaut, sieht man wirklich, eigentlich gehört da eine Prothese rein, nach klassischem Verständnis. Aber er sagt, nö, ich kann da schmerzfrei drauf rumlaufen, ich kann 3 Stunden Tennis spielen. Das ist zwar krumm, das Bein, aber ich kann 3 Stunden Tennis spielen. Und wenn ich in gewissen Abständen meine Auffrischung mache, er macht sein Sporttraining, er macht seine Regeneration, also er ist da ziemlich konsequent, dann habe ich einen tollen Alltag und das kann ihm keine Prothese versprechen. Mhm. Solche Fälle muss man kontrollieren und das weiß er auch und der ist auch ganz vernünftig. Der weiß, in gewissen Abständen werden dann auch entsprechende Bilder gemacht, bis hin zum MRT, um zu gucken, ist der Knochen noch ausreichend durchblutet, verpassen wir da nichts. Aber das ist wirklich etwas, was man mit Training auf der körperlichen Seite, Faszienmuskeln etc., Beweglichkeit und auf der Gelenkseite mit den autologen Zelltherapien, mit den speziellen Hyaluronen bis hin zur Komplexvariante, olympischen Variante tatsächlich machen kann. Mhm. Nicht jeder, bei jedem klappt es, aber es ist eine biologische Sache und keiner vergibt sich was damit.
Ja, tolle Geschichte und sensibilisiert auf jeden Fall dafür, dass so ein sportlicher Ansatz ja auch gut ist. Also deswegen sagte ich das ganz zu Beginn, dass uns eben der Sportbezug immer so wichtig ist, denn ich glaube, oft hört man auch, ja, machen Sie mal Pause und dann wird das vielleicht schon wieder. Und gerade Sportler haben ja dann eben auch diesen Willen, ne, das Training zu machen, damit es wieder besser wird und langsam wieder einzusteigen. Und das ist ja dann toll zu sehen, dass das auch funktionieren kann, auch in solchen drastischen Fällen.
Mhm. Aber um dann eben, Sie sagten ja eben, welche Beispiele haben wir? Jetzt habe ich ein Beispiel gebracht, 70 plus. Mhm. Jetzt Beispiel junger Olympionike. Da gilt genau das Gleiche. Wenn ich aus einer Verletzung komme und wir haben Olympioniken, die eine Knieverletzung haben, das ist nun mal einfach bei Sportarten, die wir haben. Wir haben Skifahrer, Snowboarder, Kampfsportler, Judo, Taekwondo, was weiß ich. Mhm. Da macht der Gegner dann beim Judo nicht immer das Gleiche, was ich will. Ja, und dann kann es zu einer Verletzung kommen. Und so kam es dann zu Verletzungen, die mit einem abgerissenen Meniskus, eingeklemmten Meniskus, Meniskusnaht, was weiß ich auch, dann vielleicht auch zu Operationen führte oder einer Verletzung eines Gelenkes. Da tut das Gelenk erstmal weh. Dann geht man wieder in die Physiotherapie, baut wieder auf und man kommt immer noch, ist man dann, weil wir ja wieder in Leistungssport zurück, in einer Phase, wo der Körper sich noch meldet oder das Gelenk sich noch meldet. Und auch bei den Sportlern, back to sport, back to play, back to competition, auch bei den jüngeren Sportlern, ist diese Verletzung in der Akutphase ernst zu nehmen. Mhm. Und wenn ich immer noch in der Entzündung hänge und in der Überbelastung, wo der Körper sich dort nähert, dann führt das auch durch diese Entzündungsmediatoren, die der Körper ausschüttet, da zu einem Verschleiß. Mhm. Das heißt, auch da kann es sinnvoll sein, dann mit diesen autologen Zelltherapien oder Hyaluronen mal vorübergehend zu arbeiten. Und da werden unsere Olympioniken auch tatsächlich von der Industrie unterstützt, ja, weil Sport geht nun mal nicht ohne irgendwelche finanzielle Unterstützung. Das sind ja oft junge Studenten. Mhm. Ja, und die kriegen dann 1-2 Mal so ein entsprechendes, auf sie angepasstes Hyaluron, je nachdem, was in der Phase braucht, ja. Und dann kommen sie damit wieder in die Belastungsfähigkeit. Mhm. Dann braucht der Körper, wenn der wieder regeneriert ist, nicht regelmäßig so eine Spritze, wie es vielleicht der Arthrotiker mal braucht, ja. Aber in der Therapiephase ist das wichtig. Mhm. Und das wissen wir auch von den ganzen Fußball-Bundesliga-Vereinen, dass auch da bei den Vereinen immer wieder, wenn es nach Verletzungen zu einer noch nicht so guten Belastungsfähigkeit eines Gelenkes, sei es ein Sprunggelenk, ein Kniegelenk, was auch immer, ja, dann arbeitet man mit diesen Mitteln, um den Körper in der Biologie zu unterstützen, dass er selber wieder produziert. Und das funktioniert beim Jungen dann ja auch schnell wieder. Das heißt, diese Mittel sind nicht für Arthrose und alte Leute, sondern sie sind einfach nur zur biologischen Ankurbelung des eigenen Mechanismus und zur Unterstützung.
Im Leistungssport ist es ja auch nochmal besonders wichtig, dass man wirklich schnell wieder ins Training und in den Sport einsteigen kann. Wenn ich jetzt nochmal an Hobbysportler denke, ist es da eher so, dass es dann auch in Ordnung ist, eine gewisse Zeit lang, gefürchtetes Wort, Laufpause zu machen, wenn wir jetzt wieder vom Läufer ausgehen, und dann eben ganz moderat, und das ist wahrscheinlich für viele noch schwieriger, sehr moderat in kleinen Schritten wieder ins Training einzusteigen?
Ja, natürlich. Also das, was der Körper selber schafft, wenn ich aus der Entzündung rauskomme und er schafft die, kratzt die Kurve selber, ist das Beste. Ja, das heißt, klar, wenn ich dann Unterstützung brauche, durch Medikamente zum Schlucken oder Spritzen, auch gut. Hauptsache, ich komme aus dieser Entzündung raus und schütze mein Gelenk. Der Trainingsaufbau sollte aber immer moderat erfolgen. Ja? Das heißt, das machen wir beim Leistungssportler auch ganz konsequent. Natürlich, wenn Olympia jetzt in 4 Wochen ist hier, und wir haben ja jetzt im Februar dann, wir haben jetzt Olympische Spiele dann mit unseren Wintersportlern, da haben wir Athleten, die kommen aus der Verletzung raus. Ich habe einen jungen Athleten gerade im Kopf, ja. Ich kann nicht warten bis in 4 Jahren. Da muss man schauen, wie kommt man da durch. Und da muss man immer abwägen, was geht nicht und was ist sinnvoll und wie schütze ich den Sportler oder wo muss ich erklären, hey, stopp, du machst dich kaputt. Ja. Beim Freizeitsportler ist das Wort Pause natürlich ein gefürchtetes, genauso wie bei jedem Leistungssportler. und das verstehe ich ja auch. Aber egal, ob ich jetzt unterstützende Maßnahmen mache mit diesen Injectables fürs Gelenk oder, der Körper muss sich an die Belastung wieder gewöhnen. Ja, das heißt, ich muss immer ihm die entsprechende Regeneration und geben. Und die Faustregel beim Läufer ist ja letztendlich immer in 10% Stufen zu steigern, was die Wochen Gesamtlaufleistung angeht, ja, und was die Intensität angeht. Das heißt, ich muss nicht nur die Laufstrecke dann langsam steigern, sondern ich kann auch, wenn ich dann die Intensität auch, ich darf schon auf 2 Stufen steigern. Aber das ist so ein bisschen die Rückmeldung, das ist so mal die Faustregel so allgemein. Ich bin jetzt wieder frisch operiert, der Meniskus ist geheilt, fühlt sich ordentlich an und ich laufe gleich wieder 10 Kilometer, meine übliche Runde. Nee, da muss ich halt dann leider lieber mehrere kleine Etappen und den Körper wieder an diese Belastungsfähigkeit hintrainieren. Ja, sonst komme ich eben in die Überlastung, komme in einen Stoffwechsel, der nicht versorgend ist, also anabol. Ja, das blöde Wort Anabolika, das kommt ja eben aus dieser Regeneration, wir kennen es vom Doping her, also der Körper kann sich selber dopen, sondern in Katabol, dann verliere ich. Ja, dann wird das Gelenk angegriffen. Und das geht schleichend. Ja, und das kann ich wunderbar von dem schönen Gefühl, boah, endlich wieder die Adrenalinausschüttung, ich fühle mich toll und ja.
Und heute laufe ich gleich mal Halbmarathon.
Genau. So. Und das fühlt sich auch toll an, ja. Weil der Kopf ist da wieder da und man merkt das nicht so sehr. Also das ist so ein bisschen, da den Kopf einzuschalten, ist nicht einfach. Und ganz ehrlich, das ist jedem von uns schon passiert. Das ist auch ganz normal.
Ja, unter Sportlern. Vielleicht doch auch menschlich, genau. Aber total gut, das nochmal erklärt bekommen zu haben, warum es sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, das moderat zu steigern und sich da nicht verleiten zu lassen.
Ja, und vielleicht wirklich, wenn ich aus einer Verletzung komme, ich muss mir ja nicht spritzen lassen, damit ich laufen kann. Ja? Aber vielleicht diese Phase zumindest zu nutzen, in der Regeneration, in der Reparation und dann wieder Auftrainierungsphase zu sagen, okay, sonst ernähre ich mich gesund, aber da nehme ich zumindest mal regelmäßig mein Vitamin E, Vitamin C, ein bisschen Kurkumin, nur diese Kleinigkeiten zur Ergänzung, damit ich schneller in die Regeneration reinkomme. Ja, unsere Leistungssportler, die steuern das natürlich über unsere Ernährungsberater, wie ist ihr Tagesrhythmus, wie viel Proteine, Aminosäuren etc., das ist eine Wissenschaft für sich, muss ich zu mir nehmen, damit ich nicht in eine Überlastung komme oder vielleicht sogar Muskelmasse verliere, weil das ist ja auch wichtig. Ja. Aber wenn ich aus einer Verletzung komme, dann ist es überhaupt keine Schande zu sagen, ich nehme zumindest mal diese Sachen ergänzend dazu, damit ich schneller wieder zum Ziel komme. Das hilft ja dem Körper.
Ja, auch ein guter Punkt. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe schon ganz viel gelernt über neueste Therapien, biologische Hintergründe, innovative Schuheinlagen und vor allem Prävention und wie wichtig frühzeitige Bewegungsanalyse, nenne ich es mal, zur Arthrosevorbeugung ist. Ich habe noch gar keine Zahlen genannt, die ich gefunden habe und mich erschreckt habe. Also ich habe eine Quelle gefunden, die sagte, etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland haben Arthrosebeschwerden. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele und vor dem Hintergrund besonders wichtig zu sensibilisieren für das Thema, denke ich. Ich wollte zum Schluss gerne auch nochmal die Frage stellen, was sollten unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer unbedingt noch wissen? Was haben wir vergessen?
Wir haben nicht über die Operationen geredet, letztendlich. Und das ist ja eben genau die Aufgabe, die sollte man vermeiden. Es gibt, und das muss jeder wissen, auch Grenzen der Arthrosetherapie. Das heißt, wenn ich Knochenverlustsyndrome habe, das heißt, es geht wirklich dahin, dass die Statik nachlässt und ich trotz aller Therapien, die ich mache, zwar durchkomme, aber der Spezialist, ob der Unfallchirurg, Orthopäde, wer auch immer ist, sieht, dass ich da langfristig mir ein Problem einlaufe, sage ich mal, wo der Knochen immer weiter deformiert und ich dann vielleicht irgendwann an einen Punkt komme, wo ich sage, okay, ich lasse mich zwar jetzt operieren, aber dann ist das Outcome nicht mehr so gut, weil ich da zu lange rausgezögert habe. Also da muss man halt einfach wissen, so wie ein Auto alle 2 Jahre auf den TÜV muss, obwohl es fährt, sollte man, wenn man Arthrose hat, zumindest einmal jährlich beim Spezialisten sein und sagen, okay, es läuft alles, es funktioniert, aber bitte schau drauf, dass ich nichts falsch mache. Ja, das ist so, dass jeder geht zum Zahnarzt, lässt seine Zähne checken, jeder geht zur Zahnhygiene hin, das haben wir gelernt, weil wir unsere Zähne länger halten wollen. Und so ist es eben auch wichtig, dass wir da im Gleichgewicht sind, weil wir können operieren, wir können Beine, wenn die Achse falsch ist, wieder gerade stellen, wir können Knorpeleingriffe machen, bis hin zur Knorpelzelltransplantation oder anderen ersetzenden Verfahren. Wir können tolle Prothesen machen, sei es Halbprothesen oder Vollprothesen, die haben auch alle ihre Berechtigungen. Das sind hervorragende Operationstechniken, wenn es nicht mehr anders geht. Aber dafür muss man eben auch unter Kontrolle sein und muss wissen, wann ist ein Punkt, wo ich was verpasse. Und deswegen gehört dieser Körpercheck, dieser Statik-Gelenk-Check einfach in das Präventionsprogramm rein. Ja, und wenn man da rausgeht und sagt, super, alles gut, das ist ja auch schön. Ja? Und so ist beim Zahnarzt, er hat nicht gebohrt. Ja? Und so ist es tatsächlich auch beim Körper, wenn der im Gleichgewicht ist. Und da kriegt man immer mal wieder irgendwelche Tipps mit oder weiß, okay, da habe ich meinen jährlichen Check und das passt. Das gehört halt einfach gemacht, wenn man halt länger was vom Leben haben will. Und wir laufen nun mal auf unseren Füßen rum oder wir stehen und wir sitzen und so weiter. Dazu gehört die Wirbelsäule. Das sind ja alles so Themen. Und wir werden nun mal alle älter und haben alle einen hohen Anspruch. Von daher sollte man dem Anspruch entsprechend auch arbeiten.
Ja. Ja, und sitzen auch nicht weniger am Schreibtisch als früher, was sicherlich auch nicht positiv ist für die Körperhaltung. Auch wenn es nicht so programmatisch ist wie bei den Zahnärzten, so ein Präventionsprogramm, man kann aber schon zum Orthopäden gehen und sagen, sowas möchte ich mal machen.
Natürlich, also ist tatsächlich so. Es ist ja auch nicht so, ich muss da zum Orthopäden und ich sage jetzt mal, was die gesetzliche Krankheit angeht, um Gottes Willen, Prävention ist nicht unser Thema, obwohl sie eigentlich gesetzlich verpflichtet sind. Ja, 1% ihrer Kosten für Prävention auszugeben, das passiert nur nicht. Ja, zumindest nicht ausreichend. Aber es gibt ja, glaube ich, keine, der nicht irgendwo mal merkt, man ist da verspannt oder da drückt was, ja. Und wenn es halt nur einfach dieser präventive Check ist, also das macht immer Sinn. Man nimmt immer was Positives mit und versteht seinen Körper besser. Und vielleicht ein Thema mal, das man nicht vergessen darf. Es gibt ja viele Läufer, die auch vielleicht im Alter sind, 35, 40, 50, 60, ja, die Kinder haben. Ja. Und es gibt viele, die irgendwo eine Thematik haben in der Fehlhaltung, die schon gelernt haben, ich habe da einen Verschleiß und das ist halt normal in dem Alter. Ja. Aber vieles kommt ja von der Statik und wenn ich weiß, ich habe dort eine Skoliose, also eine Fehlstellung in der Wirbelsäule, dann kann das sein, dass ich das meinen Kindern mitgegeben habe und die haben dann jenseits der 30 auch Probleme, dann gehören die einfach mal angeschaut im Wachstum. Ja, und das ist eben das Wichtigste, was ich vielleicht mal mitgeben will, dass was früher eben bei der Schuleingangsuntersuchung, die weiterführende Schule mal so Pi mal Daumen gemacht wurde mit anderen Möglichkeiten, haben wir heute viele gute Möglichkeiten in der Statik- und Bewegungsanalyse frühzeitig hinzuschauen und Trainingsprogramme auch für die Kleinsten mitzugeben. Die machen sogar Spaß, ja. Das heißt aber wirklich, wenn einer weiß, ich habe da ein Problem oder die Oma hat ein Problem oder der Mann und so weiter, dann gehören die Kinder mal frühzeitig einfach gecheckt vom Orthopäden. Ja, weil das wird in der Jugendmedizin einfach übersehen und leider ist das nicht richtig abgebildet. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Frühzeitig gegenzusteuern ist immer besser als hinterher nachzuhecheln.
Ja, guter Punkt, super Appell. Damit kann man sich dann vielleicht einiges ersparen. Gut.
Ich könnte noch ewig weiterreden.
Ich merke das schon, ich fürchte, wir müssen langsam zum Ende kommen. Oder haben wir jetzt noch was ganz Wesentliches vergessen?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist und bleibt, den gesunden Menschenverstand einzusetzen, das, was wir vorhin schon immer gelernt haben. Vernünftige Ernährung ist ein wichtiges Thema, Bewegung ist ein Thema, ja. Bewegung ist Medizin, aber am Schluss ist es so, Überlastung und mit aller Gewalt, das hat noch nie jemandem gut getan, aber es sind auch so Dinge, die weiß jeder. Ja. Man muss es halt nur mal beherzigen. Und wenn wir nun mal sagen, wir sind mehr eingebunden im Alltag im Büro und dergleichen, dann muss ich halt schauen, dass man einen Ausgleich finde. Und wir haben viele, 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 viele tolle Hilfsmittel mittlerweile. Ich sprach vorhin an mit diesen Sequenz-Einlagen. Also das ist dieses neue System, was mit der Uni Erlangen entwickelt wurde da. Das ist ganz, ganz toll. Und eben auch mit den ganzen Hilfsmitteln und Orthobiologika. Warum nicht nutzen, wenn es uns hilft?
Definitiv. Und Arthrose ist schon gar kein Grund, einfach mit dem Laufen aufzuhören. Oder nicht damit anzufangen.
Nein, das ist immer letztendlich in Maßen ist es überhaupt kein Thema. Ja. Und wenn halt Probleme sind, dann gibt es Möglichkeiten, was zu unternehmen.
Und über die haben wir heute viel gelernt. Ich sage vielen, vielen Dank dafür. Das war super spannend und lehrreich und hat hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen einen Mehrwert.
Ja, würde mich freuen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Wir haben zu danken. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
So, habt ihr denn in dieser Folge auch was dazu gelernt? Wie euch die Podcast-Folge gefallen hat, schreibt uns das wie immer sehr gerne in die Kommentare zum Beispiel. Und ihr könnt auch sehr gerne mit Sternebewertungen ausdrücken, wie gut euch unser Podcast gefällt. Gibt es denn vielleicht noch Themen, die wir unbedingt mal hier im Podcast besprechen sollten? Lasst uns auch das sehr gerne wissen. In den Shownotes findet ihr wie immer eine Kontaktmailadresse. Also schreibt uns auch darüber sehr gerne. Und vielleicht reden wir ja dann schon bald über euer Wunschthema. Wir wünschen uns jetzt an dieser Stelle, dass ihr auch zur nächsten Podcast-Folge wieder reinhört. Ich kann schon mal so viel verraten, es geht nicht um ein medizinisches Thema, sondern um, ich würde sagen, ein ganz, ganz großes läuferisches Abenteuer. Mehr verrate ich aber jetzt an der Stelle doch nicht, sondern sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zur neuen Runner's World Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut.